Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Wir schauen zu Beginn dieser Sendung nach Davos. Das ist der Ort, wo sich die Wirtschaftselite einmal im Jahr trifft, in den letzten beiden Jahren nicht, aber jetzt trifft man sich wieder. Und die große Frage wird sein, ob das nun wirklich ein Fortschritt ist oder ob das eben immer, wie so häufig, nur die Simulation von Fortschritt mit schönen Worten ist. Das werden wir zu Beginn dieser Sendung zu ergründen versuchen. Dann haben wir unter anderem noch das Folgende. Besuche, Bomben und Hoffnung auf Diplomatie. Das ist die Überschrift zu unserer Ukraine-Berichterstattung heute. Wir werden genauer hinschauen. Dann natürlich noch die Affenpocken. Da gibt es auch Fälle inzwischen in Deutschland und Australien. Wählt den Wechsel. Das lohnt sich hinzuschauen. Am Ende der Sendung, wie immer natürlich, der Blick in die Welt des Sports. Wir beginnen aber eben in Davos, wo sich die Wirtschaftselite trifft, wie ich gerade gesagt habe, und wo Umsatz und oder Vermögen meistens wichtiger als die Eintrittskarte sind, denn sonst bekommt man sie gar nicht, wenn man weder großen Umsatz noch großes Vermögen mitbringt. Mein Kollege Michael Watzke ist da, der muss nichts bezahlen, weil er Berichterstatter ist. Jedenfalls, er fährt hin und ist jetzt am Telefon. Herr Watzke, das Erste, die Russen sind diesmal nicht mehr da, oder?
Ja, das ist eine erstaunliche Gästeliste, wenn man da drauf schaut. In den vergangenen Jahren hatte Russland immer einen großen Anteil an den Gästen. Es gab auch ein großes Haus in Davos, das Russland immer angemietet hatte und zum Russia House gemacht hatte. Da fanden dann große Partys und statt und es sollten auch große Deals abgeschlossen worden sein. Dieses Jahr fehlen sie ganz. Der Forumsgründer und Organisator Klaus Schwab, 86 Jahre alt, hat gesagt, das sei nicht mehr möglich und er wollte auch keine regimekritische Russen einladen, sondern Russland ist dieses Jahr komplett raus. Dafür ist die Ukraine mit sehr vielen Teilnehmern vertreten und wird auch dieses Russlandhaus übernehmen und dort eine Ausstellung mit eine Kriegsausstellung eröffnen. Das heißt, dort sollen russische Kriegsverbrechen dokumentiert werden. Außerdem fehlen auf der Gästeliste chinesische Gäste. Das ist eine Folge der Pandemie. Und allgemein japanische oder asiatische Gäste sind nicht so stark vertreten, weil es eine weitere Konferenz in Asien gibt, die mit den neu terminierten WEF nicht an denselben, das ließ sich nicht entzerren. Und deshalb gibt es eine andere Gästeschar, aber es sind doch wieder dieses Jahr wie in den vergangenen Jahren über 3000 Gäste.
Kommen wir mal zur Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Thema, was auch immer wieder bespielt wird. Erkennen Sie da vielleicht eine neue Ernsthaftigkeit oder ist das eben ein, ja, ich will nicht sagen Greenwashing, aber eben auch wieder eine schöne Überschrift?
Also ich würde es davon abhängig machen, was in den nächsten Tagen passiert. Das klang in Davos auch in den vergangenen Jahren immer sehr spannend. Und Davos war nie schlecht darin, Themen aufzugreifen, auch kritisch aufzugreifen, ob es der Klimawandel ist, ob es Cybersecurity ist. All diese Themen wurden besprochen, sie wurden auch ernsthaft besprochen. Aber am Ende ist nicht viel herausgekommen, was auch damit zu tun hat, dass in Davos nie diejenigen überprüft wurden, die dort teilnehmen, auf das, was sie wirklich tun oder ob sie einfach nur reden. Deswegen würde ich die nächsten Tage abwarten. Wollen. Die Themen liegen auf der Hand und die Headlines, die Davos jedes Jahr wieder sehr, sehr interessant kreiert, das klingt alles immer sehr toll, aber ob dann wirklich was passiert, ob in diesen Sessions, die im Kongresszentrum stattfinden, auch Neues und auch Bleibendes und Nachhaltiges besprochen oder vereinbart wird, das würde ich tatsächlich von den nächsten Tagen abhängig machen. Ich bin sehr gespannt, natürlich auch auf die Grußadresse von Wladimir Selinski, der morgen Vormittag die Grußworte sprechen wird von Kiew aus übertragen. Und das wird diesem WEF einen Schwung verleihen. Und natürlich wird es vor allem um geopolitische Risiken gehen, aber auch um Klimawandel, um Cybersecurity und viele andere Themen.
Globalisierung steht auch dort. Es ist schon durchgesickert, dass der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ja Globalisierung fairer und nachhaltiger machen möchte. Auch wieder so ein schöner Titel. Was erwarten Sie da?
Naja, die typische Diskussion in Davos ist immer die zwischen Shareholder-Capitalism und Stakeholder-Capitalism. Also geht es nur um das Geld, das sozusagen den Anteil an einem Unternehmen oder an der Wirtschaft macht, oder geht es wirklich um das Sharing, also dass man sozusagen auch einen Wert, einen nicht nur einen finanziellen Wert an Unternehmen hält und die Bevölkerung da sozusagen dran teilhaben kann. Ich denke, Robert Habeck, der auch morgen in einem einer Session reden wird, der wird für diesen Stakeholder-Kapitalismus und natürlich in Verbindung mit grünem Kapitalismus reden. Andere sehen das anders und werden in diesen Zeiten vielleicht eher auf die Lieferkettenprobleme eingehen und auf die Energiesicherheit. Es wird in Davos immer viel schöne Worte geben. Am Ende wird sich zeigen, ob da mehr dabei herumkommt als diese schönen Überschriften.
Dann setzen wir weiter auf Ihren kritischen Blick. Danke, das war der Kollege Michael Watzke, der für uns das Weltwirtschaftsforum, Kurzfassung WEF, beobachtet in diesem Jahr. Wir schauen jetzt in die Ukraine. Meine Kollegin Gesine Dornblüt hat da immer den besonderen Blick drauf. Es ist heute Abend für uns zugeschaltet. Als erstes heute oder eines der wichtigen Daten war der Besuch des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda in Kiew. Frau Dornblüt, warum oder welche Interessen hat er da?
Ja, es war ein Solidaritätsbesuch. Andrzej Duda hat als erster ausländischer Staatspräsident vor dem Parlament der Ukraine, der Rada, gesprochen. Er wurde sehr herzlich willkommen geheißen, immer wieder unterbrochen von lang anhaltendem Applaus. Er hatte wichtige Botschaften dabei. Zum Beispiel sagte er, die freie Welt trägt das Gesicht der Ukraine. Nach Bucha, Borodjanka, Mariupol könne es kein Zurück zum Business as usual mit Russland geben und eher Duda werde sich mit aller Kraft für einen EU-Beitritt der Ukraine einsetzen. Das kam natürlich gut an. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, war auch in der Rada. Er lobte die Polen als diejenigen, die wüssten, dass die Ukrainer nicht nur sich selbst verteidigen. Die Polen würden die Ukrainer auf jede erdenkliche Weise unterstützen. Und die Präsidenten haben erklärt, Meinungsverschiedenheiten zwischen Polen und Ukrainern beizulegen, die es ja gibt, zum Beispiel in Bezug auf die polnisch-ukrainische Geschichte, in Bezug auf den Status der polnischen Minderheit. Aber das soll alles in den Hintergrund treten angesichts der Bedrohung durch Russland.
Die Debatte über den EU-Beitritt hat ja, so kann man das jedenfalls von außen beobachten, immer einen Mangel. Da geht es immer nur um die Frage, ob Europa die Ukraine aufnehmen will. Eigentlich gibt es Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Spielt das auch bei solchen Dingen dann eine Rolle? Denn wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann es schnell gehen. Aber umgekehrt ist es ein bisschen schwieriger.
Die Ukraine hat immer gesagt, dass sie keinen Sonderweg will, sondern dass sie die Voraussetzungen erfüllen will und auch dabei ist. Die Rada arbeitet und funktioniert, die Ausschüsse funktionieren. Man ist dabei, Gesetze zu ändern und überhaupt die gesamten Voraussetzungen zu schaffen. Und man gibt sich keinen Illusionen hin, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht, aber man möchte eine generelle Zusage und einen Kandidatenstatus und nichts Alternatives, keine Ersatzgeschichte.
Ja, zum Beispiel bei der Korruption ist man da noch weit weg, aber das ist dann wahrscheinlich ein längerfristiges Thema. Es gab dann heute auch wieder einen Alarm, da kommen wir jetzt zur militärischen Lage in Kiew. Das war wahrscheinlich ein Hinweis, eine Warnung an Herrn Duda, oder?
Das kann gut sein. Es gab ja auch Angriffe, während der UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Kiew war. Allerdings wurden dieses Mal die Raketen abgefangen von der Kiewer Flugabwehr. Insgesamt gibt es eine Verschärfung der militärischen Lage, besonders im Osten der Ukraine. Dort intensiviert Russland seine Offensive. Es geht vor allen Dingen um die Städte Slawiansk, Severodonetsk und Lysychansk, jeweils Orte mit früher ungefähr 100.000 Einwohnern. Und Präsident Zelensky sagt auch, die Lage sei sehr schwierig. Heute hat er erstmals bei dem Termin mit Andrzej Duda auch die Zahlen von Toten genannt, also von ukrainischen Toten. Er hat gesagt, im Donbass könnten 50 bis 100 Männer sterben. Er meinte wahrscheinlich am Tag, das ist vage, aber es ist erstaunlich, dass er oder bemerkenswert, dass Zelensky überhaupt Tote auf ukrainischer Seite beziffert.
Zum Schluss noch kurz das Thema Diplomatie. Da hört man auch mal wieder das Wort. Hat das vielleicht mit dieser schwierigen militärischen Lage zu tun? Also Diplomatie auf Seiten der Ukrainer von Herrn Zelensky. Er hat das, glaube ich, gestern noch mal wieder gebracht. Wie bewerten Sie das?
Zelensky spricht aktuell von einem blutigen Krieg einerseits, an dessen Ende aber Verhandlungen stehen müssten. Er hat immer seine Verhandlungsbereitschaft betont, hat allerdings immer gesagt, er wolle Gespräche direkt mit Putin jederzeit, aber nicht mit russischen Gesandten, die keine Vollmachten hätten. Und es geht immer von ukrainischer Seite darum, dass man keine Gebietsabtretungen möchte. Und es schwankt ein bisschen, was man unter keine Gebietsabtretungen versteht. Also was ist mit der Krim? Was ist mit den 2014 besetzten von Russland besetzten Gebieten des Donbass. Und da hat sich in der Tat Selenskyj vorgestern geäußert in einem Interview und er hat definiert, ein Sieg für die Ukraine sei eine Rückkehr auf die Linie von vor dem 24. Februar 2022. Die restlichen Gebiete möchte die Ukraine auch zurückholen, aber das sei dann eine Aufgabe für später.
Dankeschön. Danke an Gesine Dornblöd für diese Informationen. Das, ich will noch nicht sagen, Normalität zurückkehrt, aber jedenfalls ein kleines Stück Normalität. Das zeigt uns jetzt der Kollege Florian Kellermann, denn die Oper in Kiew nimmt ihren Betrieb wieder auf. Bitteschön.
Die Eintrittskarten für die Aufführung waren schnell ausverkauft. Eine ergatterte Soja Pazalo. Die 71-Jährige wollte unbedingt dabei sein, wenn in Kiew nach fast dreimonatiger Pause wieder eine Oper gespielt wurde. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn. Das ist sehr ergreifend. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig. Schließlich weiß ich, dass ich dieses Grauen heute nur für eine kurze Zeit hinter mir lassen werde. In die Oper bin ich schon immer gerne gegangen. Aber dass ich sie jemals so lieben würde wie jetzt gerade, das hätte ich nicht gedacht. Die Oper hatte pausiert, weil russische Truppen wochenlang in unmittelbarer Nähe der ukrainischen Hauptstadt gestanden hatten. Außerdem waren viele Künstlerinnen und Künstler in die Westukraine oder ins Ausland geflohen. Aber jetzt seien 70% der Mitarbeiter zurückgekehrt, so die Verantwortlichen. Aufführungen werde es nun immer am Samstag und am Sonntag geben, so der Chefregisseur der Oper Antoni Solovjanenko, jeweils schon um 14 Uhr. In Kiew gilt immer noch ab 23 Uhr eine Ausgangssperre. Wenn es Luftalarm gibt, müssen wir die Aufführung unterbrechen und danach wieder fortsetzen, dann dauert sie noch länger. Und dann müssen unsere Mitarbeiter ja auch noch die Bühnendekoration abbauen. Damit sie noch rechtzeitig zur U-Bahn und vor der Sperrstunde nach Hause kommen, müssen sie spätestens um 21 Uhr das Gebäude verlassen. Vor der Aufführung wies eine Ansage noch einmal darauf hin, dass die Besucher sich bei Alarm in den Keller, in die Garderobe des Gebäudes begeben sollen. Die weibliche Hauptrolle im Barbier von Sevilla, die Rosine, stellte Olga Fomichowa dar. Eine große Ehre, sagte sie. Und kämpfte mit den Tränen. Ich hatte in den vergangenen Wochen einige Gastauftritte in Deutschland, aber ich bin so glücklich, dass gerade ich bei dieser ersten Aufführung in unserer Oper dabei sein darf. Die Schlussakkorde klatschen die Opernbesucher begeistert mit. Sie hatten Glück gehabt, die Aufführung wurde nicht durch einen Alarm unterbrochen. Schon kurz nach 17 Uhr konnten sie den Heimweg antreten.
Sie hatten einen Bericht von Florian Kellermann. Jetzt bleiben wir nur noch indirekt bei der Krise, bei dem Krieg in der Ukraine. Nämlich es geht um die Reaktion in Deutschland. Die Bundeswehr soll viel, viel mehr Geld bekommen. A, in den laufenden Ausgaben und B, über ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Das muss parlamentarisch abgesichert werden, auch im Parlament, möglicherweise im Grundgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit. Und die spannende Frage ist, wofür darf und soll das Geld ausgegeben werden? Da gibt es noch jede Menge Streit. Und auch die Frage, wie soll es denn irgendwann mal zurückgezahlt werden? Die Debatte darüber hat jetzt Eva Ellermann.
FDP-Vize Johannes Vogel hat davor gewarnt, die Zweckbestimmung des geplanten Sondervermögens über die Bundeswehr hinaus auszuweiten. Der deutschen Presseagentur sagte Vogel, Ziel sei, die Bundeswehr endlich wieder einsatzfähig zu machen. Es gehe zu Recht um die militärische Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Der FDP-Politiker fordert außerdem dauerhaft höhere Verteidigungsausgaben über die laufende Legislaturperiode hinaus, um das 2%-Ziel der NATO zu erfüllen. Vogel erwartet, dass die Union dem Sondervermögen zustimmt. Dagegen warnt die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi davor, die angekündigten 100 Milliarden Euro nur für Rüstung auszugeben. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, es müsse auch um Entwicklungszusammenarbeit und Konfliktprävention gehen. Fahimi betonte, es dürfe nicht zu einer unkontrollierten Aufrüstung kommen, die neue Provokationen entfache. Das geplante Sondervermögen soll im Grundgesetz verankert werden. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, also auch die Zustimmung der Union. Seit Wochen laufen Gespräche zwischen der Ampelkoalition und der Union über die genaue Verwendung der 100 Milliarden Euro.
Eva Ellermann berichtete, für 9 Euro einen ganzen Monat lang durch Deutschland fahren. Nicht mit allen Zügen, aber mit vielen Zügen. Das ist jetzt in der Tat auf den Weg gebracht und das Ticket kann gekauft werden. Und da, wo man es kaufen kann, berichtet man von großer Nachfrage. Der Bundesverkehrsminister ist auch ganz optimistisch. Was soll er auch sonst sein? Anja Günther.
Mit 2,5 Milliarden Euro unterstützt der Bund das 9-Euro-Ticket. Geld, mit dem die Länder im Juni, Juli und August Einnahmeausfälle im öffentlichen Personennahverkehr ausgleichen sollen. Kritik, der Bund gebe zu wenig Geld, wies Bundesverkehrsminister Wissing zurück. Der Bund habe alles auf den Tisch gelegt, was die Länder brauchen, sagte Wissing im ARD-Bericht aus Berlin. Befürchtungen, Bahnen und Busse könnten ab dem 1. Juni hoffnungslos überfüllt sein, kommentierte der FDP-Politiker mit den Worten, es seien die Bundesländer gewesen, die darauf gedrängt hätten, dass das 9-Euro-Ticket bundesweit gilt. Er setze und vertraue darauf, dass die Länder dies nun auch steuern könnten, so Wissing. Das 9-Euro-Ticket ist Teil zweier umfangreicher Entlastungspakete, die Bundestag und Bundesrat beschlossen haben. Union und Linken gehen die geplanten Entlastungen nicht weit genug. Sie fordern vor allem mehr Geld für Menschen mit geringem Einkommen, für Studierende sowie für Rentnerinnen und Rentner. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, sagte der ARD, es gebe einige durch steigende Energiekosten besonders belastete Gruppen, bei denen man noch einmal nachdenken müsse. Studierende und Rentner gehörten dazu.
Über das 9-Euro-Ticket informierte uns Anja Günther. Die Zahl der Infektionen mit Affenpocken nimmt auch in Europa und Nordamerika zu. Die ein oder andere Regierung ist alarmiert. Auch die Experten warnen, ohne jetzt besonderen Alarmismus zu verbreiten, sagen sie, wir müssen da genauer hinschauen. Das darf sich nicht weiter verbreiten. Die ersten Fälle auch in Deutschland, Malte Hennig, fasst zusammen.
Nach dem ersten nachgewiesenen Fall einer Ansteckung mit dem Affenpockenvirus in Deutschland nahe München sind in Berlin von der örtlichen Senatsverwaltung für Gesundheit weitere Fälle bestätigt worden. Schon in den vergangenen Wochen hatte es Meldungen aus anderen Ländern, darunter Großbritannien, Spanien und die USA, über Ansteckungen mit dem Affenpockenvirus gegeben. Zuvor ist das Virus vor allem auf dem afrikanischen Kontinent aufgetreten. Es wird in der Regel von Tieren auf den Menschen übertragen. Der Krankheitsverlauf nach einer Ansteckung sei deutlich milder als beim historischen Pockenvirus, das seit 1980 als ausgerottet gilt, sagt der Infektiologe Leif Erik Sander im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Als typische Symptome einer Infektion mit dem Virus gelten Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und pockentypische Pusteln und Bläschen auf der Haut. Fachleute gehen davon aus, dass das Virus schon länger außerhalb des afrikanischen Kontinents zirkuliert. Allerdings sei die genaue Verbreitung nicht einfach nachzuverfolgen, auch weil die Krankheit oft vergleichsweise mild verlaufe. Nachlassender Impfschutz gegen die Pocken in der Bevölkerung, eine gestiegene Verbreitung des Virus in seinem Ursprungsgebiet und der internationale Reiseverkehr könnten nach Ansicht von Expertinnen Gründe für die Ausbreitung und eine Häufung der Ansteckungen sein. Die in Deutschland nachgewiesenen Fälle werden laut dem Infektiologen Leif Erik Sander voraussichtlich ein lokales Phänomen bleiben.
Aufgrund des Übertragungsmodus von diesem Virus, also in der Regel eigentlich von Tier zu Mensch und wenn von Mensch zu Mensch, dann durch sehr engen Körperkontakt, möglicherweise auch durch Tröpfchen, aber am ehesten durch Hautkontakt, wird es nicht so sein, dass wir eine sehr starke Verbreitung dieses Virus haben. Auf keinen Fall wird das in dem Ausmaß so sein wie bei den Coronaviren. Dafür ist es nicht ansteckend genug.
Da aber noch nicht klar sei, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind, müsse man wachsam bleiben und die Ausbreitung eindämmen. Auch weil Infektionen vereinzelt tödlich verlaufen können, sagt der Infektiologe. Berichten zufolge haben sich die Patienten in Berlin nach sexuellem Kontakt mit dem Virus angesteckt. MedizinerInnen gehen davon aus, dass Menschen mit vielen verschiedenen SexualpartnerInnen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben. Das Virus könne aber auch anderweitig durch engen Hautkontakt und Tröpfchen übertragen werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert, das Bewusstsein für die Virenerkrankung zu erhöhen, sowie Ansteckungsfälle und Ansteckungswege weiter zu erfassen.
Malte Hennig informierte uns. Wir schauen nach Österreich. Der aktuelle Bundespräsident Van der Bellen will noch einmal antreten. Das, was er bisher gemacht hat, reicht ihm nicht. Warum? Das schildert uns nun Clemens Fehrenkotte.
Die Entscheidung lag bei ihm. Das politische Österreich rechnete seit längerem mit einem Ja aus der Hofburg. Dann am Nachmittag per Videobotschaft. Er werde für eine zweite Amtszeit antreten, teilte der 78-jährige Bundespräsident mit. Alexander Van der Bellen. In Bevölkerung und Politik genießte er ein hohes Ansehen, sagte unter Hinweis auf die mehrfachen Regierungswechsel während seiner Amtszeit, Zitat, man muss Überraschungen lieben, kein Mensch kann einen vorbereiten auf das, was da einen erwartet. Keiner hätte wohl erwarten können, was in den vergangenen 5 Jahren passiert sei, betonte der Bundespräsident. Seien wir ehrlich, Dinge wie Ibiza sind heute schon fast vergessen. Er wolle seine Erfahrung weiterhin in den Dienst des Landes stellen. Van der Bellen, der vormals Chef der österreichischen Grünen war, hatte sich 2016 in einer Stichwahl mit 53,8% der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Norbert Hofer von der rechten FPÖ durchsetzen können. Dieses Mal kann Alexander Van der Bellen wohl mit einer sicheren Wiederwahl rechnen. Die Volkspartei, Sozialdemokraten und die liberalen Neos hatten frühzeitig schon angekündigt, keine eigenen Kandidaten aufzustellen, sollte Van der Bellen nochmals antreten.
Alexander Van der Bellen mit guten Aussichten in Österreich, Clemens Fehrenkotte schilderte uns das. Wir schauen jetzt nach Australien. Dort hat es auch Wahlen gegeben mit einem Regierungswechsel. Und da war ein Thema ganz oben, nämlich das Klima. Der bisherige Regierungschef, der Konservative, hat ja bis vor kurzem den Klimawandel noch eher geleugnet. Das hat ihn jetzt möglicherweise die Wiederwahl gekostet. Denn Labour will alles anderes machen, vor allen Dingen viel, viel mehr fürs Klima tun. Was er wirklich machen will, Holger Senzel.
Für Scott Morrison, den Mann von gestern, war es eine Nacht der Enttäuschung.
It's a night of disappointment for the Liberals and Nationals.
Während sich der Neue bei den Australiern für die außergewöhnliche Ehre bedankte.
Thank you for this extraordinary honor.
Anthony Albanese's Labour-Partei löst nach 9 Jahren die liberal-konservative Regierung in Down Under ab. Schon am Montag wird der 59-Jährige als neuer Premierminister vereidigt. Am Dienstag trifft der US-Präsident Joe Biden.
I definitely want someone that is going to take the climate crisis seriously because
Klimawandel, das war für die Wählerinnen und Wähler eines der wichtigsten Themen. Wir brauchen jemanden, der die Klimakrise ernst nimmt. Australien hinkt so weit hinterher. Wir müssen für unsere Kinder mehr gegen den Klimawandel tun.
At the moment I feel like Australia is really lagging.
So klang das in beinahe allen Antworten der von den Fernsehsendern Befragten. Dabei galt Australien lange als das Land mit den weltweit meisten Leugnern des menschengemachten Klimawandels. Doch die verheerenden Busch- und Waldbrände sowie die schweren Überschwemmungen der letzten Jahre haben zu einem Stimmungswandel geführt. Die Schäden für die Landwirtschaft sind verheerend, immer mehr Flächen sind nicht mehr bewirtschaftbar, sodass auch die eher konservative Landbevölkerung den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetterlagen zunehmend akzeptierte. Doch Premier Scott Morrison wollte an der Kohle festhalten. Australien ist nach wie vor einer der weltgrößten Kohleexporteure. Bis heute legendär ist sein Auftritt mit einem Stück Kohle im Parlament.
This is coal. Don't be afraid. Don't be scared.
Das ist Kohle, rief der damalige Finanzminister den Abgeordneten zu. Es gibt keinen Grund, sie zu fürchten. Australische Arbeiter haben sie aus dem Boden gegraben und sie sichert unseren Wohlstand seit mehr als 100 Jahren. Dabei hängen heute noch gerade 50.000 Arbeitsplätze an der Kohle, während Down Under gleichzeitig so viel Platz und Sonne hat, dass es die halbe Welt mit Solarenergie versorgen könnte. Doch die Kohlelobby ist nach wie vor mächtig, zumal sie vielen Politikern nach deren Ausscheiden gut bezahlte Posten anbietet. Auch diese Kungelei erboste viele. Scott Morrison hat das Ausmaß des Stimmungswandels unterschätzt. Zwar leugnet er die Folgen des Klimawandels für Australien nicht länger, aber Priorität hat nach wie vor die Kohle. Australien hat bis heute den weltweit höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf. Was er den Kindern von Fridays for Future antworten wolle, fragte die Opposition im Parlament. Morrisons Antwort:
Kids should go to school. That's what we're committed.
Kinder sollten in die Schule gehen und nicht Schule schwänzen, um sich um Probleme zu kümmern, zu deren Lösung sie nichts beitragen können. Schulen sollten nicht in Parlamente verwandelt werden.
We do not support our schools being turned into parliaments.
Das aber war eindeutig der Sound von gestern. Australiens Wählerinnen und Wähler wollten den Wechsel und der Labour-Wahlkampf mit dem Versprechen für eine bessere Zukunft traf offenbar den Nerv. Der künftige Premier Anthony Albanese sprach nach seinem Wahlsieg über seine Herkunft.
It says a lot about our great country.
Es sagt eine Menge über dieses großartige Land, dass der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die behinderte Frührentnerin war, der in einer Sozialwohnung aufwuchs, heute vor euch stehen kann als australischer Premierminister.
Can stand before you tonight as Australia's Prime Minister.
Das Wort Klimawandel kam in seiner Siegesrede übrigens nicht vor. Auch im Labour-Wahlkampf spielte das Thema eine Nebenrolle. Viele politische Beobachter fragen sich denn auch, ob die neue Regierung sich angesichts des dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Australien tatsächlich mit der mächtigen Kohleindustrie anlegen wird.
Holger Senzel informierte uns über Australien. Am Ende dieser Sendung haben wir natürlich wie immer das Sporttelegramm und alles Wichtige vom Sport. Genau genommen meine Kollegin Marina Schweizer, und die hat heute viel Brause getrunken bestimmt.
Nein, noch nicht, aber sie spielen an auf den DFB-Pokalerfolg von RB Leipzig, und auch ohne Brause schauen wir da natürlich heute drauf. Es ist ja der erste große Titel für die Leipziger. Nach dem 4:2 im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg wird bei den Sachsen heute gefeiert. Aus Leipzig berichtet Thorsten vom Wege.
Es ist ordentlich was los gewesen in der Leipziger Innenstadt, denn schon seit den Mittagsstunden warteten Tausende auf dem Marktplatz vor dem historischen Alten Rathaus auf das siegreiche Team, das natürlich mit gehöriger Verspätung erschien, wie sie es gehört, sich anschließend ins Goldene Buch der Stadt eintrug und dann kurz nach 15 Uhr auf dem Rathausbalkon den begeisterten Fans den DFB-Pokal präsentierte. Weil nicht alle Spieler gleichzeitig auf diesen Balkon passten, der Renaissancebau Altes Rathaus in Leipzig wurde in seiner heutigen Form ja schon Mitte des 16. Jahrhunderts errichtet, begab sich das Team von Trainer Domenico Tedesco anschließend in einen offenen Bus, der die Truppe eskortiert von tausenden Fans aus der Innenstadt Richtung Festwiese vor die Heimspielstätte der Sachsen transportiert.
Im Tennis ist heute erster Spieltag beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die French Open in Paris sind bisher aber nicht gut losgegangen für den Deutschen Tennisbund. Steffen Gah.
Deutscher Fehlstart bei den French Open. 3 Matches, 3 Niederlagen. Dabei zeigte Jule Niemeyer noch die beste Leistung. Gegen die frühere US Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA war Niemeyer klare Außenseiterin. Aber die 22-jährige Qualifikantin spielte mutig und aggressiv. Den ersten Satz gewann sie. Im zweiten hatte sie Breakchancen, verlor den Durchgang aber dennoch. Danach zwickte der Oberschenkel. Niemeyer konnte sich nicht mehr ordentlich bewegen und verlor das Match. Ausgeschieden in Runde 1 sind auch Tatjana Maria und Daniel Altmaier. Damit ruhen die deutschen Hoffnungen jetzt mehr denn je auf Alexander Zverev. Er ist im Match gegen den Österreicher Sebastian Ofner der klare Favorit.
Und er steht schon auf dem Platz und den ersten Satz hat Zverev schon gewonnen. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft steht Deutschland bereits im Viertelfinale. Trotzdem war das vorletzte Gruppenspiel gegen Kasachstan heute wichtig für eine möglichst gute Ausgangsposition. Und der Sieg gelang. Burkhard Hupe.
Es war spannender als unbedingt nötig, aber am Ende reichte es für Deutschland zum 5. Sieg in Folge bei dieser WM in Finnland. 5:4 gegen den Außenseiter aus Kasachstan. Die Deutschen im ersten Drittel ein bisschen zu schläfrig, zweimal in Rückstand geraten. Dann gab es eine 4:2 Führung für die Deutschen, die aber gegen Ende des zweiten Drittels und zu Beginn des Schlussabschnittes auch wieder leichtfertig aus der Hand gegeben wurde, ehe dann der Münchner Yasin Elis mit einer Energieleistung den 5. Treffer erzielte in einer dramatischen Schlussphase, hielt dann das den Strahlmeier, der Keeper aus Wolfsburg, diesen knappen, aber verdienten Erfolg für die deutsche Mannschaft fest.
Beim Giro d'Italia der Radsportler hat sich nach der 15. Etappe das Gesamtklassement nicht groß verändert. Ein Italiener holte heute den Tagessieg. Holger Gasker berichtet.
Am Tag nach der dramatischen Jagd rund um Turin ließen es die Favoriten in der Gesamtwertung bei großer Hitze deutlich ruhiger angehen. Die Ineos-Mannschaft um den neuen gesamtführenden Richard Carapaz aus Ecuador kontrollierte das Tempo und schaute genau, wer sich aus dem Favoritenfeld absetzen durfte und wer nicht. Freie Fahrt hatten ausschließlich Radprofis mit deutlichem Rückstand in der Gesamtwertung. Der mit Abstand Beste an diesem Tag war Giulio Ciccone. Der Italiener fuhr die letzten 18 Kilometer bergauf nach Konya allein und feierte seinen 3. Giro d'Italia Etappensieg. Die deutschen Radprofis gehörten nicht zu den Ausreißern, obwohl es Lennart Kemner in der Startphase der Etappe immer wieder probiert hatte. Sein Teamkollege Emanuel Buchmann kam problemlos mit dem Hauptfeld an und bleibt Gesamtsiebter.
In der Handball-Bundesliga ist die vorzeitige Entscheidung um die Meisterschaft vertagt. Favorit Magdeburg kann noch nicht feiern, weil Verfolger Kiel heute gegen Flensburg gewann. Thomas Kuss.
Aus dem 3 ist ein Zweikampf geworden um Tabellenplatz 2 und die Champions-League-Qualifikation. Die Flensburger verabschieden sich aus dem Rennen um die Königsklasse nach der 27:28 Heimniederlage im Derby gegen den THW Kiel. Vor den 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Arena blieb es bis zum Ende spannend. Flensburg hatte die Partie in der zweiten Hälfte gedreht, verpasste es aber durch leichtfertige Ballverluste, den 2-Tore-Vorsprung weiter auszubauen. In der Schlussphase spielten die Kieler im Angriff effektiver und gewannen glücklich. Die Flensburger liegen kurz vor Saisonende auf Platz 4 und nun 4 Punkte zurück und müssen sich in der kommenden Saison wohl mit einem Startplatz in der Europa League begnügen.
Und in der Formel 1 hat Max Verstappen den großen Preis von Spanien gewonnen. Volker Hirt.
Es war ein Doppelsieg für Red Bull. Sergio Perez wurde Zweiter hinter Max Verstappen, der mit großem Vorsprung gewann. Der Weltmeister hat jetzt auch die Führung in der Fahrergesamtwertung übernommen, weil der bisherige Spitzenreiter, Ferrari-Pilot Charles Leclerc, nach Motorproblemen zur Hälfte des Rennens aufgeben musste. Der zweite Ferrari mit Carlos Sainz landete auf Platz 4. Es war das beste Saisonrennen für Mercedes. Russell Dritter, Hamilton Fünfter. Mick Schumacher muss noch immer auf seine ersten WM-Punkte warten. Er wurde nur 14. 11. Sebastian Vettel.
Und Sport vertieft dann hier im Deutschlandfunk nach 19.10 Uhr.
Danke an Marina Schweizer und das war es hier auch bei uns. Das waren die Informationen am Abend. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen angenehmen Abend. Mein Kollege Jonas Rehse wird Sie um 23.05 Uhr noch einmal auf das Aktuelle bringen. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage bis demnächst und tschüss.